Stell dir vor, du baust die perfekte Maschine. Also wirklich einen Motor, der unglaublich effizient ist.
Der Traum jedes Ingenieurs.
Genau. Er läuft immer schneller, produziert immer billiger und wird einfach nie müde. Du stehst in der Werkstatt, klopfst auf dieses glänzende Metall und denkst dir, Wahnsinn, wir haben es geschafft.
Die absolute Utopie sozusagen.
Ja, die Lösung für alles. Aber dann, während diese Maschine auf Hochtouren läuft und fantastische Ergebnisse ausspuckt, fällt dir plötzlich was auf.
Dass da ein gewaltiger Haken an der Sache ist?
Richtig. Um so perfekt zu funktionieren, saugt diese Maschine langsam aber sicher den gesamten Sauerstoff aus dem Raum. Der Motor summt wunderbar vor sich hin, aber niemand um ihn herum kann mehr atmen.
Ein ziemlich düsteres, aber treffendes Bild.
Und genau das ist das paradoxe Szenario, das wir heute auf dem Tisch haben. Warum uns nämlich der totale Triumph der künstlichen Intelligenz im Jahr 2028 direkt in eine globale Wirtschaftskrise stürzen könnte.
Das ist wirklich ein absolut notwendiger Perspektivwechsel. Wir neigen in der aktuellen Debatte ja dazu, technologischen Fortschritt völlig isoliert zu betrachten.
Weil wir uns blenden lassen, oder?
Absolut. Wir sehen diese beeindruckenden Demos, wir sehen, was die Modelle heute schon leisten können, und dann gehen wir ganz automatisch davon aus, dass die Wirtschaft als Ganzes linear davon profitiert.
So nach dem Motto, tolle Technik gleich toller Wohlstand für alle.
Genau das. Aber das makroökonomische System funktioniert eben fundamental anders.
Bevor wir da ganz tief reinspringen, kurz zum Setup. Als Grundlage für diesen Deep Dive haben wir ein ziemlich augenöffnendes Dokument vorliegen. Es heißt The 2028 Global Intelligence Crisis von Citrini Research.
Ein exzellentes Papier.
Ja, das Ganze wurde von Dr. Peter Schopf für unsere Analyse heute kuratiert und eingeordnet. Und um das direkt mal vorwegzunehmen, unsere Mission heute ist keine plumpe Panikmache. Ne?
Nein, überhaupt nicht. Es geht nicht um Weltuntergangsfantasien.
Genau, wir sprechen hier nicht über eine in Stein gemeißelte Prophezeiung oder so. Es geht um ein präzise durchdachtes Szenario. Wir wollen verstehen, wie steigende KI-Produktivität ironischerweise eine handfeste Abwärtsspirale auslösen kann.
Eine deflationäre Spirale, um genau zu sein.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wie genau passt das zusammen? Wir haben auf der einen Seite diese unglaubliche Euphorie an den Märkten und auf der anderen Seite ein tiefschwarzes ökonomisches Bild für die Realwirtschaft.
Das ist genau das Paradoxon. Der Artikel beschreibt hier einen Zustand, in dem zwei Dinge gleichzeitig wahr sind, die sich für uns intuitiv eigentlich komplett widersprechen.
Okay, schieß los.
Man kann extrem optimistisch für die Fähigkeiten und die Entwicklung der KI sein. Das nennt man an den Finanzmärkten AI bullish.
Also man glaubt an die Technologie.
Richtig. Und im selben Atemzug kann man extrem pessimistisch für die makroökonomische Gesamtlage sein, also makro bearish. Der Denkfehler der meisten Beobachter liegt eben in dieser Annahme, dass technologischer Erfolg für ein Unternehmen automatisch wirtschaftlichen Erfolg für die breite Masse bedeutet.
Lass mich das mal in ein greifbares Bild übersetzen, damit wir das alle vor Augen haben. Das ist im Grunde so, als würde ein großer Autohersteller eine revolutionäre Fabrik bauen. Ne? Mhm. Eine Fabrik, die Autos doppelt so schnell und für einen Bruchteil der bisherigen Kosten produziert. Ein absoluter Triumph der Ingenieurskunst. Aber, und das ist der Haken, um diese Effizienz zu erreichen, feuert der Hersteller alle seine Mitarbeiter.
Weil Roboter und Algorithmen alles übernehmen.
Ganz genau. Und plötzlich steht der CEO vor einem riesigen Parkplatz voller spottbilliger, fantastischer Autos und merkt, Moment mal, ich habe gerade genau den Leuten das Gehalt gestrichen, die meine Autos hätten kaufen sollen.
Das trifft den Kern des Problems wirklich perfekt. Eine Volkswirtschaft besteht eben nicht nur aus der Angebotsseite, also der Produktion,
sondern eben auch aus den Leuten, die das Zeug kaufen.
Genau, die Nachfrageseite. Der Konsum. Du kannst die effizienteste Produktionskette der Welt besitzen. Wenn am anderen Ende niemand über die nötige Kaufkraft verfügt, bricht dein Geschäftsmodell einfach in sich zusammen.
Das leuchtet absolut ein.
In dem Szenario von Citrini Research ist die KI eben diese super effiziente Fabrik, die gleichzeitig das Fundament der Nachfrage untergräbt. Sie eliminiert systematisch die primäre Einkommensquelle der Konsumenten, nämlich ihre Lohnarbeit.
Krass. Wenn wir also wissen, dass Technologie und Wirtschaft hier auf einen Kollisionskurs zusteuern, müssen wir uns ansehen, wie genau diese Mechanik im Maschinenraum der Wirtschaft funktioniert.
Der Blick unter die Motorhaube sozusagen.
Genau. Also, wir kennen ja alle das Bruttoinlandsprodukt, das GDP, als den Standardindikator für den Wohlstand einer Nation. Wenn das GDP steigt, geht es uns gut. So haben wir das alle in der Schule gelernt.
Ein klassischer Indikator, ja.
Der Artikel führt hier aber den Begriff Ghost GDP ein, ein Geisterwachstum, das den Wohlstand von der Realwirtschaft entkoppelt. Wie funktioniert das?
Beim Ghost GDP sehen wir eine fatale Trennung zwischen dem statistischen Output und dem tatsächlichen Wohlstandstransfer.
Okay, das musst du erklären.
Gerne. Die Produktivität von Unternehmen schießt durch den Einsatz von KI enorm in die Höhe. Stell dir eine Marketingagentur vor. Die kann plötzlich den 10-fachen Output generieren, weil KI-Agenten den Code schreiben, die Kampagnen entwerfen und die Daten analysieren.
Das heißt, auf dem Papier wird viel mehr Wert geschaffen.
Exakt. Das GDP auf dem Papier wächst rasant, aber der monetäre Gegenwert für diesen Output, also das Geld, fließt nicht mehr in Form von Löhnen an eine breite Belegschaft ab.
Ah, weil die Belegschaft ja gar nicht mehr da ist.
Richtig. Der wirtschaftliche Output ist digital vorhanden, aber der kommt bei den Menschen nicht an. Auf den Dashboards der Zentralbanken sieht das nach einem gigantischen Wirtschaftsboom aus.
Aber auf den Bankkonten der Mittelschicht
herrscht eine knallharte Rezession.
Wahnsinn. Aber Moment, hier muss ich wirklich mal kritisch reingrätschen. Haben wir dieses Argument nicht schon 100-mal in der Geschichte gehört?
Du meinst die Angst vor der Maschine.
Ja, genau. Wenn ich an die industrielle Revolution denke, als der mechanische Webstuhl erfunden wurde, gab es riesige Panik. Die Luditen haben damals die Fabriken gestürmt.
Das klassische Beispiel, ja.
Und als das Internet aufkam, hieß es auch, alle Reisebüros, Buchhalter und Verkäufer werden arbeitslos. Und ja, kurzfristig gab es Schmerzen. Aber langfristig hat doch jede dieser technologischen Revolutionen viel mehr und viel besser bezahlte Jobs geschaffen.
Jobs, an die vorher niemand auch nur gedacht hatte. Richtig.
Genau. Der Kutscher wurde zum Automechaniker, der Setzer in der Druckerei wurde zum Webdesigner. Warum sollte ausgerechnet diese KI-Revolution jetzt plötzlich eine strukturelle Krise auslösen? Sind wir da nicht einfach wieder in dieser typischen Panikschleife gefangen?
Der historische Vergleich mit den Luditen ist wirklich der absolute Standard-Pushback in dieser Debatte. Und fairerweise für die letzten 200 Jahre war er auch völlig korrekt.
Aber jetzt nicht mehr.
Der Artikel von Citerin Research argumentiert sehr präzise, warum wir jetzt an einer fundamental anderen Schwelle stehen. Bei allen bisherigen Revolutionen, vom Pflug über die Dampfmaschine bis zum Computer, war die Technologie immer ein Werkzeug.
Ein Werkzeug, das von einem Menschen bedient werden muss.
Ganz genau. Der Webstuhl machte den menschlichen Weber produktiver. Der PC machte den Analysten schneller. Der Mensch blieb zwingend das Nadelöhr der Produktion.
Okay, verstehe. Wenn Jobs in der Landwirtschaft wegfielen, wechselten die Menschen einfach in die Industrie.
Und als die Industrie automatisiert wurde, wechselten sie in den Dienstleistungssektor, also in die kognitive Arbeit.
Und jetzt fällt diese kognitive Ebene weg. Weil die KI kein Werkzeug mehr ist, das man bedienen muss, sondern selbst zum Arbeiter wird.
Und genau das ist der entscheidende Unterschied. KI entwickelt sich zu einem kognitiven Ersatz. Sie zielt direkt auf die sogenannte Intermediation ab.
Intermediation, das ist ein wichtiges Stichwort. Lass uns das kurz greifbar machen. Wenn du, der uns gerade zuhörst, dich in deinem Berufsalltag viel mit Koordination beschäftigst, also mit dem Zusammenfassen von E-Mails, dem Zuweisen von Aufgaben oder dem Verwalten von Prozessen.
Also diese klassische Vermittlungsebene.
Genau. Dann sitzt du im Epizentrum dieser Intermediation. Das ist ja ein gigantischer Teil unserer modernen Wissensökonomie.
Es ist im Grunde das Rückgrat des gesamten Dienstleistungssektors. Das mittlere Management, Analysten, Projektmanager, Copywriter. Und an diesem Punkt setzt laut dem Artikel eine extrem gefährliche, sich selbst beschleunigende Rückkopplungsschleife ein.
Ein Feedback-Loop.
Richtig. Ein Feedback-Loop, der die klassischen Mechanismen der Anpassung auf dem Arbeitsmarkt komplett außer Kraft setzt.
Wie sieht diese Schleife denn in der Praxis eines ganz normalen Unternehmens aus?
Der Prozess beginnt meistens ganz simpel, mit dem Druck, Margen zu erhöhen oder Kosten zu senken. Der erste Schritt, das Unternehmen reduziert Personal, genau in dieser Intermediationsebene, die du gerade beschrieben hast.
Was auf einen Schlag natürlich enorme Summen an Lohnkosten spart. Keine Sozialabgaben, weniger Büromieten.
Korrekt. Und dann kommt der zweite Schritt. Das Management nimmt einen Teil dieser massiven Einsparungen und reinvestiert ihn direkt.
In noch mehr KI?
Exakt. In eine noch tiefere und breitere Integration von KI-Systemen in die Firmenarchitektur. Sie abonnieren leistungsfähigere Modelle, bauen interne Automatisierungen aus.
Das heißt, das gesparte Geld befeuert den eigenen Ersatz.
Ja, und der dritte Schritt ist dann, dass diese neuen, fähigeren KI-Agenten nun noch komplexere Aufgaben übernehmen. Was wiederum die nächste Schicht von Mitarbeitern überflüssig macht, die vor ein paar Monaten noch als absolut sicher galten.
Wow, das ist also keine einmalige Umstrukturierung, an die sich der Arbeitsmarkt dann in Ruhe anpassen könnte?
Nein, es ist eine gnadenlose Spirale.
Das gesparte Geld aus den Entlassungen ist quasi das Benzin, das direkt in den KI-Motor gegossen wird, der dann noch intelligenter wird und noch mehr Leute wegrationalisiert.
Und da diese KI-Agenten zunehmend in der Lage sind, sich selbst zu verwalten, Code zu schreiben und Prozesse eigenständig zu optimieren, entstehen eben auch keine neuen Massenjobs für Menschen, die diese Maschinen überwachen müssten.
Weil die Maschine sich selbst überwacht.
Ganz genau.
Okay, also wenn diese Mittelschicht, diese Intermediations-Ebene als erstes ausgehöhlt wird, wer sind dann die unmittelbaren Opfer? Offensichtlich die Angestellten, die ihren Job verlieren. Aber wer ist das erste unternehmerische Opfer?
Das ist eine exzellente Frage.
Weil das müssen doch die Firmen sein, die die digitalen Schaufeln an diese Wissensarbeiter verkaufen. Wenn dieses Krisenszenario für 2028 gilt, wo sehen wir dann schon 2026 oder 2027 die ersten Risse im Fundament?
Der Artikel richtet den Scheinwerfer hier auf einen sehr spezifischen, extrem hoch bewerteten Sektor, die Software-as-a-Service-Branche, kurz SaaS.
Aha, okay. Also all die cloud-basierten Programme, die Unternehmen heute nutzen.
Genau. Von CRM-Systemen wie Salesforce über Projektmanagement-Tools bis hin zu Kommunikationsplattformen. Fast all diese SaaS-Unternehmen basieren heute auf einem sogenannten Seat-Based-Umsatzmodell.
Also sie rechnen pro Nutzer ab. Ich zahle als Firma nicht für die Software an sich, sondern für jeden Mitarbeiter, der einen Zugang, also ein Seat, in diesem System hat.
Richtig. Und jetzt überleg mal, was passiert, wenn die Rückkopplungsschleife greift? Ein Konzern reduziert durch KI-Integration seine Belegschaft von 10.000 auf 3.000 Mitarbeiter.
Dann fallen für den SaaS-Anbieter über Nacht 7.000 bezahlte Lizenzen weg.
Exakt. Der Umsatz bricht dramatisch ein, ohne dass das SaaS-Unternehmen schlechtere Software geliefert hätte. Ihr gesamtes Geschäftsmodell ist einfach an die Existenz menschlicher Büroarbeiter gekoppelt.
Aber Moment mal. Die Tech-Branche ist doch schlau. Wenn ein SaaS-Unternehmen sieht, dass die Nutzerzahlen sinken, weil KI-Agenten die Arbeit machen, stellen die ihr Modell doch einfach um.
Du meinst ein neues Pricing?
Ja. Dann berechnen sie eben nicht mehr pro Seat, sondern pro KI-Abfrage, pro API-Call oder irgendwie nach einem nutzungsbasierten Modell. Warum sollte sie das direkt in die Pleite treiben?
In der Theorie klingt dieser Pivot zum nutzungsbasierten Modell total logisch. Aber in der Praxis greifen hier zwei massive Gegenkräfte. Erstens ist Unternehmenssoftware extrem träge. Bis du ein Preismodell für Millionen von Geschäftskunden global umgestellt hast, sind deine Einnahmen längst kollabiert.
Okay. Und zweitens?
Der zweite Punkt ist viel gravierender. Unternehmen fangen an, auf sogenannte In-House-Builds zu setzen.
In-House-Builds. Also sie bauen es selbst?
Genau. Wenn die KI schlau genug ist, die Arbeit eines Analysten zu machen, ist sie auch schlau genug, maßgeschneiderte Softwarelösungen für das Unternehmen zu programmieren.
Ah, ich verstehe. Warum sollte ein Unternehmen Millionen für ein starres, externes SaaS-Abo bezahlen, wenn ein Team aus 3 Leuten mithilfe von KI-Coding-Agenten in wenigen Wochen ein eigenes System bauen kann?
Ein System, das dann exakt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Richtig. Und das ist der Todesstoß für viele klassische SaaS-Anbieter. Die Dienstleistung wird nicht nur weniger genutzt, sie wird auf einer fundamental effizienteren Ebene intern ersetzt.
Das ist, als hätte ein Unternehmen jahrelang einen riesigen Bürokomplex für 10.000 Mitarbeiter gemietet. Das ist in der Analogie unser teures SaaS-Abo.
Schöner Vergleich, ja.
Und plötzlich erfindet jemand die perfekte Telearbeit. Und das Unternehmen merkt, hey, wir brauchen dieses teure Gebäude gar nicht mehr. Unsere Abläufe funktionieren dezentral viel besser.
Und der Vermieter geht leer aus.
Genau. Der Vermieter, also die SaaS-Firma, geht pleite, obwohl die Arbeit des Unternehmens effizienter denn je erledigt wird. Die Strukturkosten verschwinden einfach.
Eine sehr treffende Übersetzung dieser Dynamik. Und wenn die Einnahmen dieser hochbewerteten SaaS-Unternehmen erodieren, platzt ein signifikanter Teil der aktuellen Tech-Blase an den Aktienmärkten.
Okay, jetzt haben wir den Einschlag im Tech-Sektor verstanden. Von der wegbrechenden Intermediation zur SaaS-Krise. Aber wie schwappt dieses Problem nun von den Bilanzen der Softwarefirmen in unser alltägliches Leben über?
Jetzt kommen wir in die reale Welt.
Genau, wie kommen wir von fallenden Tech-Aktien zu der globalen makroökonomischen Krise, die das Ghost-GDP-Szenario voraussagt?
Hier entfaltet sich die volle Zerstörungskraft durch Zweit- und Drittrundeneffekte. Die Menschen, die ihre Jobs in dieser Intermediationsebene verloren haben, haben plötzlich deutlich weniger oder gar kein verfügbares Einkommen mehr.
Was logischerweise heißt, sie kaufen weniger.
Der Konsum für nicht essentielle Güter bricht sofort ein. Keine Neuwagen, keine teuren Urlaube, weniger Restaurantbesuche. Das trifft sofort den Dienstleistungssektor und den Einzelhandel.
Und die Kredite platzen wahrscheinlich auch, oder?
Absolut. Die Kreditqualität verschlechtert sich rasant. Menschen können ihre Hypotheken oder Autokredite nicht mehr bedienen, was den Druck direkt an die Banken weitergibt. Und all das führt uns zu einem der wichtigsten makroökonomischen Konzepte überhaupt.
Welches wäre das?
Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Die sogenannte Money Velocity.
Lass uns da kurz anhalten. Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist ja im Grunde der Puls einer Wirtschaft, ne? Also wie oft wechselt ein Euro den Besitzer?
Genau das ist es.
Wenn ich dem Bäcker 50 Euro gebe und der Bäcker bezahlt damit den Klempner und der Klempner kauft damit Schuhe für sein Kind, dann hat dieser eine 50-Euro-Schein in kurzer Zeit 150 Euro an wirtschaftlicher Aktivität erzeugt. Das System lebt.
Ein gesunder Puls.
Aber wie genau wirkt die KI diesen Puls ab? Ich meine, wenn ein Tech-Konzern durch KI Milliardengewinne macht und diese Milliarden in gigantische Serverfarmen investiert, fließt das Geld doch auch wieder in die Wirtschaft, oder nicht?
Das ist ein häufiger Einwand.
Das bezahlt auch Nvidia, das bezahlt Energiekonzerne, Bauunternehmen. Warum sinkt dann die Umlaufgeschwindigkeit? Die gehen nicht zum lokalen Bäcker?
Eben nicht. Was machen diese Unternehmen mit den Milliarden? Sie horten sie als Cash-Reserven oder kaufen eigene Aktien zurück. Das Geld bleibt quasi in der finanziellen Stratosphäre gefangen.
Ah, es zirkuliert nicht unten auf der Straße.
Richtig. Löhne hingegen fließen an Millionen von normalen Menschen in der Mittelschicht. Und diese Menschen geben jeden Monat nahezu 100% dieses Geldes lokal wieder aus. Für Lebensmittel, für Friseurbesuche, für Handwerker.
Das heißt, wenn wir diese Löhne durch Hardware-Investitionen in Rechenzentren ersetzen, trocknen wir die Basis der Wirtschaft einfach aus.
Exakt. Die Kaufkraft wird aus der Breite der Gesellschaft in die Tresore von ganz wenigen Akteuren gesaugt. Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes auf lokaler und regionaler Ebene bricht komplett zusammen. Niemand gibt mehr Geld aus.
Weil selbst die, die noch einen Job haben, aus reiner Verunsicherung anfangen zu sparen.
Ein psychologischer Dominoeffekt. Und wenn niemand etwas kauft, bleiben die Unternehmen auf ihren Waren sitzen. Sie müssen die Preise senken, um überhaupt noch etwas loszuwerden.
Was uns direkt in eine klassische Deflationsspirale führt.
Fallende Preise, sinkende Gewinne in der Realwirtschaft, noch mehr Kostendruck, weitere Entlassungen und ein komplett stagnierender Wirtschaftskreislauf.
Das ist wirklich heftig.
Dr. Peter Schopf ordnet dieses Dokument von Citrini Research genau deshalb als so essentiell ein. Es reißt uns aus dieser naiven Betrachtung heraus, in der wir nur den reinen Produktivitätsgewinn feiern.
Es zwingt uns, das große Ganze zu sehen.
Es zwingt uns, die Verteilung des Kapitals und die Struktur der Nachfrage mitzudenken. Denn extreme Produktivität ohne Konsumenten, die diese Produkte kaufen können, ist in einem kapitalistischen System schlichtweg wertlos.
Mein Sohn. Und das ist dann die makroökonomische Falle. Die Maschine läuft perfekt, aber sie hat die wirtschaftliche Grundlage ihrer eigenen Existenz einfach wegrationalisiert.
Ein perfekter Motor im luftleeren Raum.
Puh. Lass uns dieses gewaltige Bild noch einmal zusammenfassen für dich, der uns zuhört. Wir haben gesehen, wie das 2028-Szenario von Citrine Research eine Welt skizziert, in der wir technologisch zwar brillieren, aber ökonomisch tief stürzen könnten.
Durch das Ghost-GDP.
Genau. KI treibt das Ghost-GDP in die Höhe. Wir haben Wachstum auf dem geduldigen Papier der Zentralbanken, aber eine reale Rezession in den Portemonnaies der Intermediationsschicht als erstes in ihren Bilanzen spüren. Und wir haben die Mechanik dieser teuflischen Rückkopplungsschleife verfolgt.
Wo massive Kapitalkonzentration die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes abwirkt.
Exakt. Was uns letztlich in eine deflationäre Krise steuert. Wir müssen also, wenn dieses Szenario auch nur ansatzweise Realität wird, vielleicht alles überdenken, was wir zu wissen glauben.
Diese Dynamik wirft am Ende eine ganz fundamentale Frage auf. Wenn eine KI-getriebene Wirtschaft in der Lage ist, eine unendliche Menge an Gütern und Dienstleistungen fast kostenlos herzustellen,
aber durch die fehlenden Löhne niemand mehr da ist, der sie kaufen kann,
Geld und Wert komplett neu erfinden. Denn das Gruseligste an einer perfekten Maschine ist am Ende nicht, dass sie uns bei der Arbeit ersetzt. Es ist die Frage, wer eigentlich den Ausschalter besitzt, wenn niemand mehr das Benzin bezahlen kann.
Das ist ein Gedanke, den man erstmal sacken lassen muss. Denk mal darüber nach, wenn du morgen früh deinen Laptop aufklappst und den nächsten kleinen Prozess automatisierst. Danke fürs Mitdenken bei dieser Analyse und bis zum nächsten Mal.